Wir haben verstanden und am eigenen Leibe erlebt, dass man ein behindertes Kind ins Leben integrieren kann und dass es Platz im Leben hat. Das Leben wird dann anders, aber es wird nicht wertlos und es wird auch nicht plötzlich dunkel. Ich habe immer das Jetzt gesehen, was noch da ist, in den Fokus rücken und nicht das, was wir alles verloren haben. Aber ich habe Angst davor, dass was verblasst. Ich habe Angst, dass Erinnerungen nachlassen.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien, Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Autorin und Journalistin Julia Detmar in ihrem Zuhause in München. Hallo, liebe Julia.
Hallo, liebe Tanja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Du bist 1986 in Roth bei Nürnberg geboren, Sternzeichen Zwilling. Und als erste von drei Töchtern in dem idyllischen fränkischen Dorf Hilpoltstein aufgewachsen. Eigentlich sind ja meine bisherigen Podcast-Gäste alle sehr viel älter als du, weil normalerweise das Alter so ein bisschen erst die Wandlung und die Lebenserfahrung mit sich bringt. Aber in deinem Leben ist bereits Mitte 30 etwas geschehen, was dich sehr geprägt und sehr verändert hat. Dein zweites Kind Amalia ist im Juni 2024, also letztes Jahr, an einem Gendefekt gestorben. Sie wurde nur 1,5 Jahre alt. Und über diese intensive Zeit zwischen Diagnose und Tod, mit Phasen auch der Verzweiflung, der Hoffnung, der Enttäuschung, des Durchhaltens, des Trauerns, hast du ein wundervolles Buch mit dem Titel »Das Licht an dunklen Tagen« geschrieben, welches mich wirklich sehr, sehr berührt hat. Ich bin vor einigen Monaten durch einen Post von Patricia Riekel, die auch schon in meinem Podcast war, über dein Buch und dich aufmerksam geworden. Ihr kennt euch über die Zeitschrift Bunte, für die ihr beide mal Chefredakteurin wart. Sie war damals verantwortlich für die Printausgabe und du für die Online-Ausgabe. Aber bevor wir über deine schwerste Zeit und den Tod deiner Tochter sprechen, möchte ich ganz am Anfang mit deinem Leben beginnen. Deine Kindheit war ja eine sehr glückliche, behütete, liebevolle. Und von klein auf hast du mit deinen Freunden jede Minute im Wald verbracht, eine Bande gegründet, Lagerfeuer gemacht und von deinen Eltern alle die Freiheiten bekommen, die sich heute ein Kind, glaube ich, nur erträumen kann. Sie waren also keine Helikoptereltern. Beide arbeiteten als Finanzbeamte und sind mit ihren drei Kindern viel in die Kirche gegangen, weil so christliche Werte waren in deiner Familie sehr wichtig, spielten eine große Rolle. Du warst so ein offenes, freches, lustiges Kind, in der Schule meist so ein bisschen der Pausenclown, zudem sehr, sehr musikalisch, hast Akkordeon, Klarinette, Saxophon und Gitarre gespielt und warst auch sportlich ganz toll, nämlich hast so Handball und Volleyball, sogar der Mannschaft gespielt. Das klingt alles so ein bisschen wie aus so einem ganz wunderschönen Bilderbuch. Aber wie ging es dir eigentlich nach dieser Kindheit als Teenager in dieser behüteten Welt, in dieser wunderschönen Welt, wolltest du dann doch auch manchmal daraus ausbrechen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich so zurückdenke, war es ganz klassisch in der Pubertät, dass ich gemerkt habe, das hier kann oder ist einfach nicht alles. Da gibt es noch mehr. Gibt auch noch andere Städte, gibt irgendwie, gibt was Größeres. Und da wollte ich dann schon raus, ja. Wollte die Grenzen erreichen und testen und sprengen. Und hatte wirklich einen Drang, einfach mehr von der Welt zu sehen.
Jetzt hast du ja dein Abitur 2005 gemacht. Hattest du denn dann auch eine Vision, wie das überhaupt beruflich weitergehen sollte? Oder waren das auch wieder eher deine Eltern, die dich so ein bisschen gesteuert haben in deine Zukunft, also in deine berufliche Zukunft?
Also ich wusste schon, dass ich kreativ bin und dass immer irgendwas aus mir raus muss, dass ich mich irgendwie ausdrücken muss. Aber gleichzeitig war ich auch irgendwie sehr sicherheitsbewusst, weil so bin ich auch geprägt. Meine Eltern haben da auch viel Wert drauf gelegt und ich habe mich auch immer sicher fühlen dürfen. Das heißt, ich habe dann so mit dem Abitur so einen Mittelweg gewählt zwischen es ist sicher und ich kann mich aber trotzdem kreativ da irgendwie ausleben und hatte tatsächlich nach dem Abi vor, dass ich Lehramt Kunst und Deutsch studiere. Ja, dazu kam es dann nicht, als wir, also eine Freundin und ich, nach dem Abi nach Regensburg gefahren sind, wo wir studieren wollten, stand ich in der StudentInnenkanzlei, wird man jetzt sagen, und wollte diesen Antrag ausfüllen. Und dann sagte mir die nette Mitarbeiterin, die fragte mich, wo denn die Mappe sei. Und dann war ich bestürzt, weil ich hatte völlig verplant überlesen, dass man für Kunst eine Mappe abgeben muss mit Zeichnungen, Malereien und so weiter, damit einfach eingeschätzt werden kann, ob man geeignet ist. Die hatte ich nicht dabei, somit konnte ich mich für Kunst nicht einschreiben und ich sehe das noch vor mir, wie das damals so war, als ich da stand. Mein Blick schweifte von diesem Pult nach oben an die Wand und da hing ein unübersehbarer Aushang und da stand drauf: ab Wintersemester 2005 neu als Studiengang Medienwissenschaft. Und so die Richtung Kommunikationswissenschaft, Medienwissenschaft, Journalismus, das waren Studiengänge, die hätte ich gern gemacht. Aber mit meinem 2,7er Abitur bin ich da nirgends reingekommen, weil die NCs einfach bei 1,1 oder so lagen. Deshalb hatte ich da keine Chancen. Und als ich dann gesehen habe, Medienwissenschaft ohne NC, weil Neueinführung, das war wie ein Geschenk vom Himmel. Dann habe ich mich dafür eingeschrieben. Und als wir nach Hause kamen, habe ich meinen Eltern eröffnet, dass ich jetzt keine Beamtinnenlaufbahn einschlagen werde. Und die waren aber nicht so aus allen Wolken gefallen, wie ich dachte. Die haben irgendwie darauf vertraut, dass das schon wird.
Herrlich. 2007 hast du ein Auslandssemester in London absolviert, 2008 deinen Bachelor und danach ein dreimonatiges Praktikum bei Bunte Online in München gemacht, welches dir so gut gefiel, dass du dich dort gleich für so ein Volontariat beworben hast und das hast du auch bekommen. 2009 zogst du also von Regensburg in eine WG nach München, um dieses zweijährige Volontariat zu starten. Begleitend wurde das sozusagen mit so einem Besuch an der Burda Journalistenschule angeboten. Zudem machtest du auch noch parallel deinen Master in Germanistik und wurdest 2011 von Burda auch als Redakteurin übernommen bei Freundin.de. Also es war alles ganz smooth, hat alles wunderbar geklappt. Und nach Zwischenstationen oder kleinen Episoden bei Yahoo und dann auch wieder bei Bunte.de wurdest du in 2015 Redaktionsleitung bei Pro7.de. Und schließlich als Krönung 2016 mit 30 Jahren Chefredakteurin bei Bunte.de. Jetzt hattest du es also geschafft. In dieser Zeit lag ja so dieses Online-Fieber in der Luft und die Printredaktionen bekamen mehr und mehr so ein bisschen Angst, dass so online ihnen ein bisschen was von ihrem Kuchen wegnehmen könnte und vielleicht sogar ihnen auch die Macht ein bisschen streitig machen könnte. Hattest du das Gefühl, als Chefredakteurin der Online-Ausgabe von Bunte, trotz dem großen Erfolg und dem Wachstum, um die Akzeptanz und Anerkennung innerhalb des Burda-Verlages kämpfen zu müssen? Also wurde Online und Print so ein bisschen wie so eine Zweiklassengesellschaft gesehen? Blickten die Print-Redakteure so ein bisschen auf euch herab, auf euch Onliner? Ihr wurdet ja, wenn ich richtig informiert bin, auch schlechter bezahlt als die Print-Redakteure. Wie hast du das damals empfunden?
Also ich habe mich davon nie beeindrucken und einschüchtern oder gar aufhalten lassen. Mir war klar, das war auch zu spüren, dass man die Onliner genau im Auge hat, weil man als alteingesessene Printredaktion dieses ganze Online-Business vielleicht auch noch gar nicht so richtig durchdrungen hat. Und ich kann verstehen, dass man um eine sehr wertvolle, sehr prestigeträchtige Marke wie Bunte fürchtet, wenn da plötzlich ganz viele junge Leute mit ganz viel Energie damit herumfuhrwerken. Wir haben die Marke aber immer mit sehr viel Respekt behandelt und versucht, sie wirklich gefühlvoll und konsequent ins Online-Business zu übersetzen. Bunte stand und steht ja einfach für hochqualitativen People-Journalismus, für gesellschaftliche Themen. Und das kann auch in einer jungen Zielgruppe stattfinden. Es wird da auch verlangt. Es wird dann eben nur gefordert, dass auch über jüngere Personen berichtet wird. Und das sind bei uns vor allem TV-Persönlichkeiten auch gewesen, SeriendarstellerInnen, die aber nicht weniger berichtenswert sind als ältere große Hollywood-Stars oder TV-Stars. Und ich finde, wir haben schon Akzeptanz genossen und man hat uns machen lassen, weil der Erfolg hat uns recht gegeben. Wir hatten eine wahnsinnig hohe Reichweite. Es war auch klar, dass die Zielgruppen von Print und Online sich nicht groß überschneiden. Also man kann sich gar nichts wegnehmen. Am Ende erreicht man einfach mehr Leute, wenn man die Marke in beiden Kanälen professionell aufstellt. Und ja, unser Erfolg, unsere Reichweite, die stand für sich. Und damit konnten wir gut argumentieren und konnten dann auch machen.
Vielleicht hier noch mal eine kleine Zwischenfrage, die ich noch nicht so ganz begriffen habe. Also das heißt, damals war die Online-Ausgabe einer bunten Zeitschrift hatte einen ganz anderen Content.
Ganz genau.
Also das heißt, ich habe mir immer vorgestellt, na gut, die Printjournalisten haben jetzt ein Interview, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, mit George Clooney geführt, ja, und das übernimmst du und vielleicht macht man es ein bisschen peppiger auf oder so, weil ja natürlich die Online-Leser ein bisschen jünger sind, aber das Interview macht nur einer. Also das heißt, ihr habt eine völlig andere Redaktion gehabt.
Ja, wir sind ganz anders an die Themen rangegangen. Und die Lesenden online waren auch nicht ein bisschen jünger, sondern 30 Jahre jünger, also richtig viel jünger. Ich glaube, damals zu meiner Zeit lag die Zielgruppenüberschneidung bei 3%, lass es 5 gewesen sein, aber wirklich kaum jemand, der beide Publikationen konsumiert hat. Und so haben wir uns einfach ganz konsequent auf unsere Zielgruppe ausgerichtet. Wir haben geguckt, was für Menschen sind es, wo kommen die her, zu welchen Tageszeiten kommen die über Google, kommen die über Facebook, über Instagram, gibt ja wahnsinnig viele Zugangswege, um auf bunte.de zu landen. Und so konnten wir die Interessen gut herausfiltern und darauf unseren Content abstimmen. Und wir haben aber durchaus Printinhalte auch übernommen, weil die einfach sehr, sehr hochwertig sind. Ein Interview mit George Clooney kann man sich auch als bunte.de nicht entgehen lassen. Und da haben wir uns einfach abgesprochen, die Chefredaktion von Print und Online, und den Content dann entsprechend für Online aufbereitet. Also da gab es durchaus Überschneidungen in den Inhalten, aber nicht viel.
Unter deiner Leitung wurde ja dann diese bunte.de zu der erfolgreichsten Frauenwebseite Europas mit den höchsten Abrufzahlen. Du hattest ein tolles Team mit 30 Mitarbeitern, bist für Interviews um die Welt gechattet. Deine Arbeit war eigentlich dein Leben. Und für Privates und die Liebe blieb wenig Zeit. Schließlich empfahl dir 2018 eine Mitarbeiterin, doch mal diese Online-Plattform Elite-Partner mal zu kontaktieren oder auszuprobieren. Und das hast du dann auch gemacht. Und bereits nach einer Woche hat es gefunkt. Und mit diesem Mann, einem 5 Jahre älteren Zahnarzt, bist du seit 2019 sehr glücklich verheiratet. Man sollte ja meinen, dass besonders in deiner Branche es sehr viel einfacher ist, so einen Partner zu finden. Besonders, weil du ja viel unterwegs warst und immer neue Menschen, interessante Menschen auch kennengelernt hast. Oder war das in deinem Arbeiten eher so ein bisschen Nebensache und auf einmal hast du deine biologische Uhr ticken hören? Also was hat dich plötzlich dazu bewegt, das zu machen? Weil du bist ja wirklich viel rumgekommen. Du hast doch eigentlich bestimmt tolle Männer kennengelernt.
Beim Arbeiten ehrlicherweise nicht. Da war ich auf die Arbeit konzentriert und ich wollte auch, Also wäre es passiert und da wäre der Richtige dabei gewesen, okay. Aber ich habe nie in diesen journalistischen Kreisen mich umgeguckt, weil ich immer fand, dass das bei mir schon so viel Raum einnimmt. Ich brauche dann nicht zu Hause auch noch einen Partner, mit dem es auch nur ein Thema gibt. Und mit meinem Mann war das eben gar nicht so. Der hat mit Social Media nichts am Hut, der hat mit Journalismus nichts am Hut, beruflich. Er konsumiert natürlich Zeitungen, aber er ist da nicht tätig. Und es war sehr angenehm, dass man so komplett andere Bereiche hatte, über die man sich austauschen kann. Ich habe mich dann sehr für seine ganzheitliche Zahnheilkunde interessiert. Er hat sich für meinen Online-Journalismus interessiert. Und es war einfach, es bot wahnsinnig viel Gesprächsstoff.
Also in einen Star hast du dich nie verliebt?
Doch, in Ryan Gosling natürlich, aber den habe ich nie getroffen. Das einzige Interview, das ich mit ihm mal gehabt hätte, wurde in Corona-Zeiten leider abgesagt.
Oh, schade. Den finde ich auch irgendwie klasse. 4 Jahre später hast du im Januar 2020 bei bunte.de gekündigt, bist also freiwillig von dieser Bühne abgetreten. Was hat dich denn dazu bewegt, deine Macht loszulassen? Und welche Visionen hast du für deine weitere berufliche Zukunft denn im Kopf gehabt?
Es ist interessant, dass du sagst, dass ich die Macht loslasse. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich hatte bei meinem Job immer die Herangehensweise, dass ich mich verwirklichen will und dass ich Journalismus betreiben will. Und dass ich dann so viele Mitarbeitende führen durfte, das kam irgendwie so along the way. Und das hat am Schluss aber sehr, sehr viel von meiner Zeit eingenommen. Also ein 30-köpfiges Team zu führen, erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl und Hingabe und Zeit. Und ich habe irgendwann gemerkt, ja, strategisch steuere ich unser Portal schon noch, aber das, was ich gelernt habe, dafür, wofür ich brenne, was mir im Blut liegt, nämlich wirklich selber Themen setzen, Themen schreiben, mit Worten jonglieren, das habe ich gar nicht mehr gemacht. Und das hat mir gefehlt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt bunte.de läuft so gut wie nie. Wir sind jetzt gerade wirklich am Peak. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und das habe ich dann durchgezogen und habe mir gedacht, so, jetzt ist nochmal die Zeit, wann, wenn nicht jetzt, mich selbstständig zu machen und irgendwie selber nochmal kreativer zu werden. Ging natürlich auch nur mit Rückendeckung meines Mannes, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er hat mir da auch den Rücken gestärkt und mich darin bestärkt, den Schritt zu gehen. Haben aber viele nicht verstanden. Ich wurde so oft gefragt, hä, wie kannst denn du das hinschmeißen? Du bist Chefredakteurin, da würden sich andere einen Fuß ausreißen dafür. Aber das war nie mein Antrieb, dass ich Macht habe. Ich wollte immer was Tolles machen mit einem Team zusammen und das haben wir geschafft. Und deshalb hatte ich für da so mein Etappenziel erreicht für die Zeit.
Und hat es dann auch so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? Also in deiner Freiberuflichkeit, was hast du dann gemacht?
Ja, ich habe erst mal Urlaub gemacht mit meiner Schwester. Sind wir für 2 Wochen nach Sri Lanka geflogen, so als Reset. Einmal wirklich runterkommen, bisschen durchatmen und überlegen. Und als ich wiederkam, habe ich einen Antrag gestellt beim Arbeitsamt für den Gründungszuschuss und habe mich selbstständig gemacht als Journalistin. Und dann habe ich tatsächlich meinen Laptop aufgeklappt und Mails geschrieben und Anrufe getätigt. Alle Kontakte, die ich über meine vielen Berufsjahre aufgebaut habe, habe ich aktiviert und angeklopft und gesagt, hey, ich bin jetzt selbstständig, könnt ihr mich brauchen, kann ich was für euch machen? Und dann kam da verschiedenartiges Feedback. Also viele haben gesagt, Mensch, cool, ja, ich habe was zu tun, probier es aus. Und es kam aber auch Feedback aus der anderen Richtung, wo mir eher so entgegengeschlagen ist, ach, die People-Tante, nee, die kann für unsere hochkarätige Tageszeitung nicht schreiben. Die muss ich erstmal richtig beweisen. Also da hat mir jetzt mein vorheriger Titel oder meine Position nichts gebracht, im Gegenteil. Da wurde ich eher dann noch mit Vorurteilen, wurde mir eher noch mit Vorurteilen begegnet. Aber ich habe das sportlich genommen, habe dann eben Texte abgegeben und dann gingen die durch eine Korrekturschleife und dann haben sie gepasst und dann war ich da auch drin. Also ich lasse mich immer nicht so schnell abschrecken. Genau, und dann habe ich relativ schnell schöne Aufträge machen dürfen. Ich war dann zum Beispiel für Bayern 3 2 Jahre lang als Promi-Expertin tätig. Ich habe jede Woche mit den ModeratorInnen die neuesten Promi-Geschichten durchklamüsert. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich auch eine Sprecherausbildung gemacht hatte und konnte das dann natürlich nutzen, was ich da gelernt habe. Ich habe eine Kolumne bekommen zu meiner Schwangerschaft. Ich war dann ja gerade frisch schwanger mit meinem Sohn und durfte darüber jede Woche schreiben für die Baby- und Familie-Zeitschrift. Dann habe ich kleine Redaktionscoachings gegeben. Die Burda Journalistenschule wollte mich als Dozentin haben für ein Schreibseminar. Und so kam eins zum anderen. Ich hatte wirklich so einen bunten Blumenstrauß an Aufgaben, der sehr vielfältig war und mich dann total erfüllt und ausgefüllt hat. Also es hat richtig Spaß gemacht.
Du hast ja, glaube ich, auch für die FAZ geschrieben, auch für die InStyle. Und dein Fokus lag ja so ein bisschen auf Gesellschaft, Familie, Stars. Fällt mir auch immer auf. Also ich arbeite ja in der Modewerbung. Und wenn man dann sagt, man macht Modewerbung, also so wie du vielleicht Klatschjournalismus, ist es immer so ein bisschen, als wäre es nicht ganz so wertvoll. Also zumindest nicht so anspruchsvoll. Dabei ist es ja, wenn man ehrlich ist, kein großer Unterschied. Man muss ja genauso perfekt recherchieren, man muss genauso gut sein in dem, was man macht. Total. Vielleicht sogar noch besser, weil in deinem Fall die Stars vielleicht noch sensibler, noch, also ich sag jetzt mal, feiner vielleicht und empfindlicher sind in ihrer Seele und in ihrem Empfinden, dass man auch noch mal einen ganz anderen Umgang mit ihnen pflegen muss und eine Feinfühligkeit an den Tag legen muss. Also ich wundere mich dann immer, dass das schnell so in solche Schubladen gesteckt wird. Das
nervt mich auch total, diese Verurteilung von Boulevardjournalismus. Also ja, man kann verurteilen, wenn Grenzen überschritten werden, die eine Intimsphäre, Privatsphäre betreffen. Stichwort Pressekodex, verstehe ich. Aber ansonsten, warum soll man nicht gut und seriös und ordentlich recherchiert über Menschen berichten, die nun mal doch alle interessieren? Das stößt mir immer auf.
Du bist dann schwanger geworden, wie du gerade schon erwähntest, und hattest eine wunderbare Schwangerschaft. Aber schließlich bekamst du 5 Wochen zu früh Wehen und dein Sohn musste wegen einer Beckenendlage per Notkaiserschnitt geholt werden. Er ist dann geboren im August 2020. Wie hat denn dieses erste Mal Mutterwerden dein Sein verändert?
Als ich zum ersten Mal Mutter wurde, hat das mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich glaube, das wird auch jede andere Mama bestätigen, dass du dieses erste Mal einfach alles über den Haufen schmeißt. Ich weiß noch, dieser August, der war extrem heiß. Ich saß dann mit einem Frühgeborenen zu Hause und es hatte 36 Grad und wir haben beide geschwitzt und ich dachte, wow, das soll jetzt mein neues Leben sein, okay. Ganz schön anstrengend. Weil natürlich die Nächte plötzlich anders wurden. Am Anfang schlafen sie ja noch relativ viel und dann denkt man sich, was haben denn alle? Schläft doch super. Und dann sind 6 Wochen vorbei und plötzlich werden die Nächte zum Tag. Ja, aber ich hab's geliebt. Ich habe mir immer Kinder gewünscht. Ich war in mir drin, war ich immer eine, die Mama werden will. Ich wollte mich um jemanden kümmern. Mir war immer klar, die Liebe, die ich habe, das ist zu viel für meinen Mann. Ich brauche noch jemanden, den ich überschütten kann. Also ich hab noch mehr zu geben. Und das hat dann mein Sohn alles abbekommen. Und wir waren von Anfang an ein super Team. Ich habe es einfach geliebt und lieb's auch heute, Jungsmama zu sein.
Ein Jahr später wurdest du das zweite Mal schwanger, aber diesmal war die Schwangerschaft eine andere. Alles war so ein bisschen beschwerlicher, nicht so losgelöst. Und wieder setzten 5 Wochen zu früh die Wehen ein. Und deine Tochter kam im Dezember 22 per Kaiserschnitt zur Welt. Zwar gab es nach der Geburt bei ihr einige kleine Baustellen, so wie zum Beispiel Probleme mit dem Zuckerstoffwechsel, dem kleinen Schieffuß, einer nicht geschlossenen Verbindung zwischen Herz und Lunge und einem nicht bestandenen Hörtest. Aber ihr habt euch gar nicht so große Sorgen gemacht, da sich dies alles mit der Frühgeburtlichkeit und dieser Beckenendlage, die auch sie hatte, erklären ließ. Und im Laufe der folgenden Monate hat man euch auch signalisiert, dass das schon irgendwie alles gelöst werden könnte. Lediglich dieser nicht bestandene Hörtest gab den Ärzten zu denken und deshalb machten sie sicherheitshalber mal so eine genetische Analyse. Tatsächlich fanden die Genetiker eine Genmutation auf dem Chromosom 20, das Fragezeichen-Ohr-Syndrom. Habe ich noch gar nie gehört. Zuerst war das ein Schock für euch, aber dann hieß es auch gleich wieder, dass eure Tochter Amalia offensichtlich nicht diese Merkmale hat, die das Symptom verursacht, wie zum Beispiel Verformungen vom Ohr oder Unterkiefer, und sich deshalb diese Genmutation bei ihr nicht ausprägt. Zudem bestand sie auch zwei Wochen oder eine Woche später, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, den Hörtest. Ihr wart also wieder beruhigt. Diese ganzen Wehwehchen schienen doch irgendwie mehr so ein Reifethema. Und diese Genmutation rückte ganz weit in den Hintergrund. Und 8 Monate nach Amalias Geburt, am 27. August 2023, nahmst du sie morgens aus ihrem Bettchen und bemerktest so Zuckungen am Körper und ihre ganze rechte Seite war so ganz schlapp. Hast du denn in dem Moment irgendwo ganz tief in dir drin schon geahnt, dass jetzt sich etwas in deinem Leben verändert?
Ich habe es irgendwie gespürt, dass diese Beruhigung, die wir die Wochen und Monate vorher uns so nach und nach erkämpft und erarbeitet hatten, dass die gerade wieder sehr gestört wird. Aber ich wollte nicht wahrhaben, dass irgendwas Schlimmes ist, weil ich dachte, naja, wir haben doch jetzt alles weggekämpft. Sie hat sich so gut entwickelt und lass sie entwicklungsverzögert sein, egal, das kriegen wir alles hin. Ich habe es gespürt, dass was nicht stimmt, aber ich wollte es mit Händen und Füßen nicht wahrhaben.
In der Klinik fand man dann heraus, dass Amalia in der Nacht einen schweren Schlaganfall hatte. Was genau hat das bedeutet?
Ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Ärzte und Ärztinnen waren selber völlig geschockt und ratlos, weil Babys eigentlich keine Schlaganfälle haben. Da gibt es eine verschwindend geringe Anzahl von Babys, die das betrifft. Und unsere Tochter lag dann, also wurde sofort auf die Intensivstation gelegt. Da konnten wir dann zu ihr. Sie lag da unter, also wirklich unzähligen Kabeln und Schläuchen und mit Nadeln überall und EEG-Haube und so weiter. Und die haben versucht, händeringend rauszufinden, warum sie diesen Schlaganfall erlitten hat. Und haben dann einen Schädel-MRT gemacht und da wurde dann festgestellt, dass sie im Kopf sehr fragil angelegte Blutgefäße hat. Und dann hat sie Antikrampfmittel bekommen und eine ganze Latte an Medikamenten. Das hat schon nicht mehr auf eine DIN A4-Seite gepasst. Und Amalia hat aber im Lauf der folgenden Woche weitere Schlaganfälle erlitten. Wie viele es waren, weiß man gar nicht, aber es waren also fast jeden Tag noch mal einer. Solange bis ihre eine Gehirnhälfte wirklich komplett zerstört war. Man sah das dann auf dem Ultraschall, man sah das auf dem MRT. Das war einfach eine angeschwollene, ausgegraute Fläche. Also so ein Gefühl der Machtlosigkeit und des Schmerzes hatte ich noch nie, als mir diese Bilder gezeigt wurden. Naja, und es wurde einfach keine Lösung gefunden, keine Ursache. Wir wurden dann auf Palliativ verlegt nach Großhadern. Und da hat sich Amalia dann angefangen zu erholen. Aber da wurde dann wieder ein weiteres Symptom entdeckt, und zwar eine enorme Herzmuskelverdickung. Sie hatte von jetzt auf gleich plötzlich einen Herzmuskel, der so dick war wie von einem Erwachsenen. Und diese Neuigkeit hat die Ärzte und Ärztinnen dann dazu bewogen, sich nochmal auf die Suche zu machen. Das wurde dann alles in so eine Gendatenbank eingetragen. Und daraufhin hat sich ein Forscher gemeldet aus, ich glaube in Kalifornien, ein Pariser Forscher, der in Kalifornien zu dem Zeitpunkt war, und der hat aufgemerkt und gesagt, Moment mal, dieses Kind passt in meine Forschungskohorte. Die hat die gleichen Symptome wie die Kinder, an denen ich forsche. Amalia war das 9. Kind weltweit, das er beforscht hat. Und so hat dann nach und nach alles einen Sinn ergeben und wir haben erfahren, dass es doch mit den Genen zusammenhängt. Also diese genetische Auffälligkeit, die sie hatte, dieses Fragezeichen-Ohr-Syndrom, bietet quasi, ich versuche das jetzt ganz einfach zu erklären, da gibt es eine weitere Ausprägung davon. Und die hatte Amalia. Und so ließen sich all ihre Symptome von den Schlaganfällen bis zur Herzmuskelverdickung schließlich erklären.
Ihr wart ja dann 2 Monate, wahrscheinlich abwechselnd, immer in den Krankenhäusern mit ihr oder am Stück mit ihr in der Klinik oder in Kliniken. In dieser Zeit musstet ihr ja dein Mann und du, ihr musstet täglich eigentlich so in ihr Leben bangen. Aber eines Tages durftet ihr dann doch wieder mit ihr nach Hause. Aber nun war ja alles anders. Sie konnte mit ihren 10 Monaten nicht mehr krabbeln, nicht mehr brabbeln, musste mit der Magensonde ernährt werden. Sie zeigte kaum Regungen. Sie war jetzt ein schwerbehindertes Kind. Und jede Hoffnung auf Besserung war auch irgendwie erloschen. Aber ich denke, es war sicher die Liebe, die dir die folgenden 8 Monate bis zu ihrem Tod diese unglaubliche Kraft und Zuversicht gaben, um diese intensive Lebenserfahrung überhaupt durchzustehen. Also zumindest könnte ich mir das so vorstellen. Konntest du denn trotz ihrer Regungslosigkeit erspüren, was so in ihr vorgeht, ob sie sich überhaupt wohlfühlt, ob sie überhaupt glücklich ist?
Ja, ich glaube, ich hatte ein sehr gutes Gefühl für sie. Wir waren sehr, sehr eng. Und ich hatte in mir so eine Zuversicht, dass ich schon spüre, wie es ihr geht. Es ist nicht ganz leicht gewesen, weil sie, wie du sagtest, sich nicht so gut bewegen konnte. Also sie hat auf der Palliativstation sich schon erholt und da kam auch wieder ein bisschen was zurück. Sie konnte Arme und Beine bewegen, aber sie konnte sich zum Beispiel nicht mehr selber auf den Bauch drehen. Sie konnte mit der eingeschränkten Hand nicht mehr greifen. Klar, sie hatte über die Hälfte ihres Gehirns verloren, eingebüßt. Das ist eh ein Wunder, wie sie sich da erholt hat. Aber ich habe schon immer gemerkt, jetzt ist sie gerade entspannt, sie ist nicht verkrampft. Sie hat auch wieder angefangen zu lächeln auf der Palliativstation. Das war vorher komplett ausgelöscht. Ich dachte, es kommt nie wieder. Und plötzlich fuhr dieses Leben so in sie zurück. Und sie wurde auch wieder, die Haut wurde wieder rosiger. Und ich habe gemerkt, wenn sie Unruhezustände hat, wenn sie Beruhigungsmittel brauchte, wenn sie sich nicht wohlgefühlt hat, weil sie innerlich irgendwie Schmerzen hatte, aber wir hatten eine ganze Schublade voll Medikamente, um ihr in jedem Moment zu helfen. Und am allerhilfreichsten war immer Nähe. Also wenn ich sie auf den Arm genommen habe, wenn sie gespürt hat, okay, sie ist ganz warm eingemummelt von jemandem, der es gut mit ihr meint, dann hat man sie gut beruhigen können. Und das hat mir ganz viel geholfen, mit ihr umzugehen, weil ich wusste, ich kann etwas tun, dass es ihr besser geht. Ich bin nicht hilflos.
Niemand konnte euch sagen, wie lange eure Tochter leben würde. Jeder Tag hätte eigentlich so ihr letzter sein können. Darf ich dich fragen, ob es auch Augenblicke gab, an denen du ihren Tod herbeigesehnt hast?
Darfst du fragen, ist, glaube ich, eine ganz logische, verständliche Frage. Und ja, es gab Momente, in denen sie so gelitten hat und in denen ich nicht mehr wusste, wie ich ihr alles erleichtern kann. An denen habe ich gedacht, oder ich habe es nicht herbeigesehnt, aber ich habe mich zumindest gefragt, wäre es nicht für dich eine Erlösung, wenn du jetzt gehen dürftest? Und gleichzeitig hätte ich mich am liebsten geohrfeigt, dass ich sowas überhaupt denke, weil ich immer dann das Gefühl hatte, ich bin jetzt zu schwach, um das auszuhalten. Aber sie ist doch so stark, sie kämpft doch da gerade. Wie kann ich denn jetzt ans Aufgeben denken? Aber solche Gedanken sind, glaube ich, einfach nur menschlich. Und ja, ich hatte solche Gedanken.
Dein Sohn war knapp 3 Jahre alt, als seine kleine Schwester plötzlich nicht mehr dieselbe war. Als plötzlich die Stimmung daheim sich veränderte, seine Eltern andere waren, als sich sein ganzes kleines Leben wandelte. Du konntest wahrscheinlich auch nicht mehr genau die gleiche Energie und Aufmerksamkeit ihm schenken. Bleibt da so ein Gefühl der Wehmut?
Nee, bleibt nicht. Ich habe immer versucht, Amalia als Vorbild zu sehen, weil ich immer gedacht habe, Mensch, dieses kleine Baby erleidet mehrere vehemente Schlaganfälle nacheinander und die kämpft sich trotzdem zurück. wenn die das schafft, dann bin ich verpflichtet, das auch zu schaffen. Und ich habe immer das Jetzt gesehen. Ich habe immer geguckt, okay, heute ist ein neuer Tag und den werden wir jetzt von früh bis abends möglichst schön als Familie erleben. Und ich habe nicht groß gejammert und ich war auch nicht, ich habe mich auch nicht der Verzweiflung hingegeben. Es ging immer um den Moment und da haben wir versucht, jeden Moment schön zu gestalten, mit und auch für Theo. Und ich habe auch ihm immer signalisiert, dass es jetzt so ist, aber sie ist da und es ist jetzt anders, aber es ist trotzdem nicht alles jetzt vergebens, sondern wir machen schön weiter. Und ich glaube, das hat er gespürt und so hat er auch weitergelebt. Also der war nie verzweifelt, der war immer weiterhin gut drauf. Wir haben einfach den Zustand so angenommen und das Beste draus gemacht. Und das ist eine tiefe innere Überzeugung von mir und von meinem Mann und ich glaube, die haben wir Theo gut weitergegeben.
Und wie ging es denn deinem Mann und dir in dieser schwierigen Zeit als Paar? Was hat denn dieses Schicksal mit euch beiden gemacht? Also als mit der Liebe gemacht?
Das Schicksal hat uns und unsere Liebe ganz schön herausgefordert und auf die Probe gestellt. Aber ich würde mal sagen, wir haben die Herausforderung angenommen, gemeistert und die Probe auch bestanden. Also es ist schon ein ganz schöner Brocken, der da in eine Familie reinknallt, wenn sowas passiert. Ich habe ja dann meinen Job auf Eis gelegt, war von jetzt auf gleich Pflegemama, hatte ein gesundes Kind und ein, ich will sie immer nicht schwerbehindert nennen, ich sage immer mein besonderes Kind, zu versorgen, während mein Mann gearbeitet hat, um uns zu versorgen. Und natürlich hat mich das verändert. Ne, ich hatte plötzlich einen ganz anderen, oder nicht einen ganz anderen, aber einen veränderten Lebensinhalt. Und bei meinem Mann blieb die Arbeit die gleiche, aber er saß natürlich am Behandlungsstuhl und hat an uns gedacht und hat gedacht, hoffentlich geht's denen gerade gut, nicht, dass wieder ein Anruf kommt, ja, wir sind in der Klinik, das gab's oft genug, dass Amalia irgendwelche Krankheitsepisoden hatte, weshalb wir dann doch noch mal schnell ins Haunersche Kinderspital mussten, was immer die Tage sehr durcheinander gewirbelt hat. Und das ist natürlich, das steht im Kontrast zueinander, wenn sich das Leben von einem Ehepartner, so was den Alltag angeht, plötzlich voll verändert und der andere hat seinen Alltag, aber man muss dasselbe seelische Schicksal bewältigen und hat aber irgendwie gerade unterschiedliche Tools, um damit umzugehen. Und das haben wir auch gemerkt, dass wir da unterschiedlich mit umgehen und da hat nur geholfen, das ganz intensiv zu besprechen. Also nicht für sich selber das alles durchackern und in sich wegsperren, sondern an den Tisch setzen, drüber reden, spazieren gehen, drüber reden. Wie fühlt man sich? Was kann man an den Gefühlen des anderen nachvollziehen? Was empfindet man auch? Wo empfindet man anders? Wie lässt sich das erklären? Und so bleibt man beieinander. Und so haben wir das auch geschafft, dass wir da nicht dran zerbrechen. Am Ende hat es uns zum Glück noch mehr zusammengebracht und gestärkt, weil wir auch wussten, wir können uns aufeinander verlassen. Ich wusste, mein Mann verdient unsere Kohle und ich kümmere mich um unsere Kinder. Und so tut jeder und jede das, was er und sie am besten kann und sein Möglichstes. Und es hat sich dann am Ende so ergänzt, dass es gereicht hat.
Und hast du deinen Mann so manchmal ein bisschen insgeheim beneidet, wenn er so morgens in seine Arbeit fuhr, also sich ein bisschen wegbewegen konnte von dem Schicksal und ein bisschen Ablenkung erfahren durfte? War ja. Das manchmal so?
Ja, das gebe ich zu und das weiß er auch. Auch das haben wir besprochen. Ich habe ihn total beneidet. Ich dachte immer, ach Gott, nein, nicht immer, aber ich dachte, jetzt kann er wieder in die Praxis gehen und hat den ganzen Tag seine Ruhe und weiterhin seine Karriere und ich nicht. Und dann habe ich aber auch gedacht, dafür habe ich die Zeit mit Amalia. Wir wissen nicht, wie lange wir sie noch haben. Und dass sie dann so schnell stirbt, das war bei mir gar nicht einprogrammiert. Das habe ich irgendwie gar nicht kommen sehen oder wollte es nicht kommen sehen. Aber rückblickend bin ich so dankbar, dass ich diese letzten Monate, die sie hatte, ganz intensiv mit ihr zusammen durchleben durfte. Ich hätte mich so gegrämt, hätte ich mehr Zeit auf Arbeit verwendet als auf sie. Bin so froh, wie es gelaufen ist.
In dem tief berührenden Film Liebe von Michael Haneke der von einem älteren Ehepaar erzählt, wo die Frau eines Tages so einen Schlaganfall bekommt, spielt der Film ab diesem Zeitpunkt nur noch im Apartment, also fast wie so ein Kammerspiel. Wie so ein Vakuum isoliert der Ehemann nun seine behinderte Frau und auch sich selbst so von der Außenwelt. Haneke hat im Interview mal gesagt, dass er damit so auf subtile Weise ausdrücken wollte, dass Menschen mit Behinderung von der Gesellschaft so im Allgemeinen als belastend empfunden werden und somit in dieser leider noch immer nicht wirklich stattfindet. Also nicht wirklich sichtbar, nicht wirklich selbstverständlich integriert sind. Ich erlebe das auch immer bei meinem 22-jährigen Neffen, der hat das Down-Syndrom. Oft wurde und werde ich gefragt, wenn ich mit ihm unterwegs bin, der lebt bei meiner Mami, ob seine Mutter, die leider mit 40 an Brustkrebs gestorben ist, denn keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht hätte. Also ob er nicht zu verhindern gewesen wäre. Wie seid ihr denn mit diesem öffentlichen Leben, mit eurer Entschuldigung, dass ich das auch nochmal so sage, ich weiß, du magst es nicht, schwerbehinderten Tochter umgegangen. Seid ihr dann auch nur noch daheim geblieben?
Nee, im Gegenteil. Ich sage immer gerne, wir haben dagegen angelebt. Wir haben uns nichts verboten und wir haben auch Amalia nichts vorenthalten. Sie war ja noch recht handlich, ne? Sie war ja noch ein Baby. Ich konnte sie im Kinderwagen rumfahren. Wir brauchten für draußen noch keinen speziellen Rollstuhl oder so. Das heißt, das ließ sich ganz gut machen, dass sie einfach mitläuft, wie man so schön sagt. Ich hatte sie immer dabei. Sie konnte halt noch nicht laufen. Das hätte sie eigentlich schon können dürfen mit anderthalb. Aber sie war immer dabei und wir haben auch nichts nicht gemacht wegen ihrer Krankheit. Wir haben sie auch nicht abgeschirmt. Ich fand es wichtig, dass sie Impulse bekommen darf von außen, dass sie Kindergelächter auf dem Spielplatz hört, dass sie ihren Bruder herumtoben sieht auf Kindergeburtstagen, dass sie eine Luftveränderung haben darf, wenn wir mal in Urlaub fahren. Klar konnte man nicht fliegen, aber wir sind keine großen Flieger. Der Kofferraum war halt dann voll mit ihren ganzen Gerätschaften, vom Absauger bis zum Sauerstoffkompressor, mit der Kiste voll Medikamente. Aber das war okay. Es ließ sich managen, dass wir diese Krankheit einfach mitnehmen und damit leben. Und das fühlt sich so gut an für mich rückblickend, weil wir dadurch als Familie nicht in ein schwarzes Loch ohne irgendeinen Lichtstrahl gefallen sind, sondern weil wir weitergelebt haben mit ihr und dadurch so viele schöne Erinnerungen noch schaffen durften, wo sie einfach dabei war. Schwer krank, aber sie war dabei. Und dafür bin ich dankbar, weil sonst wäre diese Zeit nach ihren Schlaganfällen bis zum Tod rückblickend so dunkel gewesen. Aber das war sie nicht, weil das Leben war weiterhin bei uns und wir haben das, wir haben es ausgeschöpft mit ihr und für sie.
Und hattest du trotz der Diagnose dennoch Hoffnung, dass sich Amalias Zustand manchmal so verbessern könnte? Und was hast du noch tun können, um dich diesem Schicksal zu widersetzen?
Also ich hatte nie Hoffnung auf Besserung, weil klar war, medizinisch, also es war besiegelt, dass sie so schwer erkrankt nie mehr gesund werden kann, denn abgestorbene Gehirnmasse kann sich nicht erholen. Und es war auch klar, dass sie durch ihre verlorenen Fähigkeiten immer weiter abbauen wird. Sukzessive und langsam wird ihr Zustand immer schlechter werden. Sie konnte sich nicht so gut bewegen. Das Essen war ein Problem. Als nächster Schritt wäre eine PEC angestanden, also ein Zugang direkt in den Magen, damit man die Nahrung nicht mehr über die Nase geben muss. Das wollte sie offenbar nicht, weil eine Woche vorher hat sie sich verabschiedet. Mir war klar, es wird nie besser werden. Es geht immer nur darum, den jetzigen Zustand so gut wie möglich zu gestalten. Und ich habe sowas vorher im Leben nie gefühlt, so dieses totale ausgeliefert sein und dadurch aber auch das Geschenk zu haben, nur im Jetzt leben zu dürfen und nicht planen zu müssen. Weil klar war, wir können gar nicht planen. Wir dürfen jetzt nur im Moment sein. Das hatte auch was Schönes, das klingt so beschönigend, es war nicht schön, Aber es hatte auch was Befreiendes. Und da war auch viel Druck verschwunden dadurch.
Vielleicht könnte man sagen, es hatte etwas Tröstendes.
Ja, stimmt. Das ist ja auch so der palliative Ansatz, ne? In der Klinik haben sie das auch gesagt. Wenn man nicht mehr lindern kann, dann kann man noch trösten. Und das stimmt, ja. Es hatte was Tröstliches. Zu wissen, dass man zumindest den Moment noch schön gestalten kann.
In dem Wort trösten steckt ja auch Traurigkeit. Kam die eigentlich erst nach ihrem Tod? Oder warst du schon währenddessen traurig?
Also am traurigsten waren wir sicher, als sie so krank wurde. Als klar war, diesem kleinen Menschen, der mit uns aufwachsen hätte sollen, wurde sein Leben geraubt. Und damit auch uns die Wunschvorstellung davon, dass wir ein gesundes Mädchen aufziehen dürfen. Das ist ja so nicht, niemand wünscht sich das, ne? Aber wir sind keine, die hadern. Wir sind keine Menschen, die hadern. Wir haben das dann akzeptiert, weil sonst wird's ja nur noch schlimmer, wenn du jeden Tag da dich im Selbstmitleid suhlst. Diese Traurigkeit, die war da und die haben wir dann verarbeitet und akzeptiert und dann war's auch, dann ging's weiter. Und ihr Tod war aber natürlich nochmal, für mich nochmal tausendmal schlimmer. Also ich habe noch nie so geweint. Ich wusste gar nicht, woher die ganzen Tränen kommen. So viel kann man nicht trinken, wie ich geweint habe. Das war schon ein andersartiger und auch ein abartiger Schmerz.
Du hast vorhin ja gesagt, dass dir gar nicht viel Zeit blieb für deinen Beruf. Also Schreiben war gar nicht, daran war gar nicht zu denken oder die Zeit fürs Schreiben. Aber du hast dich so ein bisschen gesehnt nach so wenigstens so einem kleinen Zeitfenster, wo du mal sowas erleben kannst, was dich erleuchtet. Da du schon immer sehr gerne gesungen hast, nahmst du Gesangsstunden. Da hast du dann Amalia einfach mitgenommen im Kinderwagen. Und du schreibst in deinem Buch, Singen ist die Abwesenheit von Angst. Hattest du denn Angst?
Jeden Tag. Ich habe die zurückgedrängt und immer so behandelt, als hätte sie einfach hier nichts zu suchen, weil sie uns überhaupt nicht weiterbringt. Aber tief drin hatte ich natürlich Angst. In meinem Kopf war immer klar, es gibt zwei Wege. Der eine ist, Amalia bleibt noch bei uns. Der Gesundheitszustand wird sich immer weiter verschlechtern. Die Pflege wird dadurch immer schwieriger. Ich bin ja keine gelernte Pflegefachkraft. Das heißt, es wird irgendwann die Entscheidung anstehen, dass sie in ein Pflegeheim muss. Das war der eine schreckliche Weg. Und der andere schreckliche Weg war, dass sie demnächst verstirbt. Und mehr Wege gab es nicht. Und das erzeugt eine große Angst. Aber man kann da nichts anderes machen, als die auszublenden, weil es einen wirklich nicht weiterbringt. Und wenn man das so zulässt, dass das das ganze Leben übernimmt, dass diese Angst irgendwie immer über allem schwebt, dann hat man auch noch den Rest verloren. Das wollte ich nie akzeptieren.
Zwei Wochen vor Amalias Tod haben dein Mann und du mit 100 Gästen geheiratet. Patricia Riekel hielt eine unterhaltsame Rede, die Sonne schien und alles war so ein Moment, als wäre euer Leben ganz normal. Eine Glückwunschkarte berührte dich sehr, denn dort schrieb eure Babysitterin zur Hochzeit, dass sie einmal eure Kinder betreute und Amalia sehr viel weinte und sie schaukelte sie dann so hin und her und sagte, armes Amalchen. Dein Sohn sagte daraufhin zu ihr, Amalia ist überhaupt nicht arm. Und sie schrieb weiter, dass eben sie sehr zum Nachdenken gebracht hat und merkte, dass Amalia nicht verdient hat, auf ihre Krankheit reduziert zu werden und auch nicht auf ihre Rolle so des Opfers, ja, in diese Rolle des Opfers gesteckt zu werden. Denn sie sei eine tapfere Kämpferin und vor allem ein glückliches kleines Mädchen mit einem liebevollen Bruder und tollen Eltern. Und weiter schrieb sie, sie bedauere es sehr, dass wir Menschen uns auf die negativen Dinge konzentrieren und es doch viel schöner sei, sich an den positiven Dingen zu erfreuen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Hat dieser Brief noch mal etwas in deiner Wahrnehmung verändert?
Absolut. Der Brief war von Katharina, unserer Babysitterin, die Amalia oft was heißt oft, immer wieder betreut hat und die einfach gar keine Berührungsängste hatte, obwohl sich dieses Baby von jetzt auf gleich sehr viel schwerer betreuen ließ. Das hat mir sehr imponiert und Katharina hatte schon immer so einen sehr feinfühligen Umgang mit Amalia. Die hatten eine ganz besondere Verbindung und deshalb hat mich dieser Brief wirklich sehr gerührt, weil so eine Verbindung hatte ich das Gefühl, haben wir sonst nur in der Familie zu Amalia und dass jemand anders die auch erreicht hat, das war für mich total schön. Und was sie da schreibt, dass Amalchen das nicht verdient hat, nur auf ihre Krankheit zu reduziert werden, das ist wahr. Also das ist möglich, aber man lässt dann so viel anderes außen vor. Und da hat sich unser Blickwinkel hat sich da sehr gedeckt, weil ich ja auch immer aus der Richtung an die Sache rangegangen bin, dass wir das, was noch da ist, in den Fokus rücken und nicht das, was wir alles verloren haben.
An einem heißen Junitag 2024, also genau jetzt fast vor ein bisschen mehr als einem Jahr, wickelst du Amalia vor dem Schlafengehen noch einmal und siehst, dass ihre ganze Windel voll Blut ist. Dein Mann ruft gleich in der Klinik an. Ihr solltet die Sättigung überprüfen. Diese schlägt Kapriolen. Ihre Herzfrequenz sackt ab. Sie wirkt weggetreten. Und dein Mann fährt dann sofort mit ihr in die Klinik, weil ihr einfach gespürt habt, dass jetzt jede Sekunde zählt. Also auf den Krankenwagen zu warten, das war jetzt irgendwie nicht mehr im Mittelpunkt. Du wartetest noch kurz auf eine Freundin, die euren Sohn hüten sollte, fährst dann mit dem Taxi hinterher und als du dort ankamst, war eure Tochter bereits tot. Ihr habt dann dafür gekämpft, sie wieder mit nach Hause nehmen zu dürfen. War dieser private Abschied daheim mit eurem Sohn und auch mit euren Eltern der Schlüssel, also der eigentliche Schlüssel zu deinem innerlichen Überleben?
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Also für mich war klar, ich kann mein Mädchen nicht nach diesem letzten Todeskampf, wenn man so will, in der Klinik lassen, alleine in irgendeiner Kühlkammer. Die muss da zur Ruhe kommen dürfen, wo sie gelebt hat, und zwar inmitten unserer Liebe. Und deshalb haben wir sie dann mit nach Hause genommen und für mich war es auch nicht vorstellbar, sie Theo zu entziehen. Also wenn mein Sohn am nächsten Morgen aufgewacht wäre und seine Schwester wäre weg gewesen und er hätte sie nicht wiedersehen können, für mich war klar, dass das in seinem kleinen Wesen für immer eine Lücke hinterlassen wird, die er nie schließen und erklären kann. Und das wurde uns auch geraten von den PsychologInnen, die uns betreut haben, dass er Abschied nehmen dürfen sollte. So hart sich das anhört, dass ein kleines Kind das tote Geschwisterkind sehen oder anfassen soll, wenn es will, so richtig ist es auch. Und er hat Abschied genommen, er hat es begriffen, er wollte ganz genau wissen, was passiert ist, damit er einfach das alles in sich ordnen kann. Und ich glaube, das war genau der richtige Weg, dass wir damit irgendwie alle umgehen können. Also wir haben sie, auch als sie zu Hause war, permanent auf dem Arm gehabt, gekuschelt, nochmal gespürt. Das war für meinen Abschied essentiell wichtig. Es wäre sonst viel zu schnell gegangen und unbegreiflich gewesen. Dann hätte auch ich eine Lücke gehabt.
Warum war es dir ein Bedürfnis, ein Buch über diese schmerzliche Lebenserfahrung zu schreiben, welches du ja noch zu Lebzeiten deiner Tochter begonnen hattest? Ich selbst empfinde Schreiben schon seit meiner ganz frühen Jugend als etwas unglaublich Tröstendes. Aber es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob man das sozusagen in einem Tagebuch niederschreibt, also diese ganz tiefen und persönlichen Gedanken und Gefühle, oder ob man sie veröffentlicht.
Die Frage kann ich gut verstehen, weil ich habe da ja wirklich ein Kapitel unseres Lebens öffentlich gemacht, das sehr persönlich ist und auch mit ganz vielen Emotionen gespickt. Ich hatte das Gefühl, als uns das passiert ist, dass keiner es wirklich nachvollziehen kann und dass keiner so die Worte findet oder meine Empfindungen wirklich, wirklich nachfühlen kann. Und ich hätte ein Buch gebraucht, wie das, das ich jetzt geschrieben habe, das mich da ein bisschen stützt aus der Sicht von der Person, die selber sowas durchleben musste. Und deshalb habe ich es aufgeschrieben. Und am Anfang war es in Tagebuchform. Und dann hatte mein Mann die Idee, warum machst du denn kein Buch draus? Und dann haben wir das besprochen. Und er ist ja eine sehr nicht öffentliche Person, aber trotzdem hat er den Gedanken irgendwie gestützt oder die Idee gestützt. Und dann habe ich die auch weiterentwickelt. Ich habe dann ja im Buch auch verschiedene ja, so Praxistipp-Kapitel, so Service-Kapitel drin für Betroffene oder auch für Bekannte oder Angehörige von Betroffenen, wie man mit so einem Schicksalsschlag umgehen kann. Sowohl wenn man ihn erlebt, als auch wenn ihn jemand erlebt, den man kennt. Und damit wollte ich eben genau diese Stütze bieten, die ich irgendwie nicht hatte. Und natürlich war es für mich aber auch eine Art therapeutisches Schreiben, weil ich alles nochmal ordnen konnte, weil es zum Teil die Dinge aus mir rausordnet, wenn ich die richtigen Worte dafür finde, wenn ich es in den Text gießen kann. Das hat mir sehr geholfen und es war auch nach Amalias Tod eine Riesenstütze, jeden Tag am Laptop zu sitzen und unsere Geschichte aufzuschreiben. Denn dadurch war sie einfach nochmal ganz nah bei mir, obwohl sie schon beerdigt war. Konnte ich so die Zeit nochmal zurückholen, nochmal durchleben. Das hat uns beide ganz, ganz eng nochmal zusammengeschweißt. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie da ist. Also ich hatte beim Schreiben immer das Bild von ihr neben mir stehen und hatte immer das Gefühl, dass sie mir so von hinten irgendwie unter die Arme greift und mich stützt. Und das war irgendwie, also es klingt total übersinnlich, aber so habe ich es empfunden. Ja, und zuletzt ist natürlich dieses Thema, hatten wir vorhin schon angesprochen, behindertes Kind, schwerbehindertes Kind, ein großes Tabu. Das ist immer das, was keiner will, wo man sagt, ja, mach doch Fruchtwasseruntersuchung und dann treib ab, wenn es behindert ist. Das ist grausam, dass man einfach Launen der Natur ausradieren will, obwohl man am Ende dann doch keine Chance gegen sie hat. Wir haben verstanden und am eigenen Leibe erlebt, dass man ein behindertes Kind ins Leben integrieren kann und dass es Platz im Leben hat. Das Leben wird dann anders, aber es wird nicht wertlos und es wird auch nicht es wird auch nicht plötzlich dunkel. Das haben wir gelernt und ich will da auch allen irgendwie zeigen, dass kranke Kinder vorkommen, öfter als man denkt. Wir haben sehr, sehr viele auch kennengelernt auf unserer Reise und dass die einen Platz haben dürfen. Ja, also gab viele verschiedene Gründe oder unterschiedlichen Antrieb für dieses Buch.
Eure Tochter ist nun über ein Jahr tot. Was verblasst und was bleibt besonders?
Also jetzt ein Jahr später würde ich noch nicht sagen, dass irgendwas verblasst, aber ich habe Angst davor, dass was verblasst. Ich habe Angst, dass Erinnerungen nachlassen und dass es weniger wird. Aber das, ja, die Angst ist noch unbegründet, noch ist alles sehr, sehr präsent. Ich gucke immer wieder die ganzen Bilder auf dem Handy durch, die ja leider nur gut 1000 Stück sind. Mehr werden es nie werden. Und ich erinnere mich an jeden Moment. Was aber schon so ist, ist, dass ich manche Erinnerungen öfter in meinen Kopf lasse als andere. Also ich lasse die schönen öfter zu. Und in dunklen Stunden, abends oder so kurz vorm Einschlafen, beschleichen mich dann aber eher die Grausamen, dann spiele ich ihren Todesabend nochmal durch oder die Beerdigung. Das sucht mich dann so heim und ich versuche das aber auch zuzulassen, weil wahrscheinlich muss es ein paar Mal durchlebt werden, dass man es irgendwann friedlich in die Erinnerungskiste packen kann.
Ja, liebe Julia, ich danke dir sehr, dass du uns von Amalias kurzem Leben und deinem Schmerz und deinen Empfindungen und Gefühlen so offen und voller Feingefühl erzählt hast. Und ich möchte allen Hörern hier ans Herz legen, dein Buch »Das Licht an dunklen Tagen« zu lesen, denn es ist eine Geschichte von Liebe, Hoffnung und den kleinen Lichtblicken, wenn es gerade etwas dunkler wird. Mich hat es zumindest so eine tiefe Zuversicht gelehrt und dafür bin ich sehr dankbar.
Wie schön, es freut mich und berührt mich sehr.